Herzlich willkommen zu unserem Podcast Forward Thinking. Hier dreht sich alles um innovative und zukunftsfähige Lern- und Arbeitswelten. Genau dazu spricht Yannick Müller, Innovation Scout bei Days With Us, heute mit Joe Dietrich. Er ist erfolgreicher Unternehmer und Co-Gründer von Sie. Seid ihr bereit für die Zukunft? Dann lasst euch inspirieren.
Hallo Joe.
Hallo Yannick.
Wir haben ja schon gehört, du bist Mitgründer von Seem. Stell dich doch mal kurz vor und was machst du den ganzen Tag?
Ich bin Mitgründer von Seem, genau. Wir haben die Firma jetzt vor 5 Jahren gegründet und helfen Unternehmen, sehr junge Zielgruppen zu erschließen. Das heißt sowohl als Kundinnen und Kunden sowie als Mitarbeitende und sind da in Deutschland, Österreich und der Schweiz hauptsächlich tätig und für Konzerne.
Also nochmal vielen Dank, dass du heute hier bist. Schön, dass es geklappt hat. Das ist unser erster Podcast mit einem Gast hier in unserem Podcast-Studio in der Work Factory. Also wir feiern heute Premiere. Ich habe unglaublich viele Fragen an dich. Ich bin mir nicht sicher, ob wir alles schaffen. Ich bin mir aber sicher, dass wir heute eine spannende Folge gemeinsam aufnehmen können. Und deswegen würde ich vorschlagen, starten wir gleich mal rein.
Sehr gerne. Und da fühle ich mich natürlich geehrt, dass ich den Start machen darf.
Ja, absolut. Darfst du auch. Wir starten jeden Podcast, jede Folge mit einer Eingangsfrage, die ich auch gerne dir stellen wollen würde.
Ja.
Wer oder was ist dein persönliches Superheld oder deine persönliche Superheldin und warum?
Also in den letzten 5 Jahren, seit wir gegründet haben, durfte ich ehrlich gesagt einige Superheldinnen und Superhelden kennenlernen. Und was ich da spannend finde, ist, dass du eben als Gründer oft als Superheld irgendwie inszeniert wirst oder allgemein so diese Entrepreneurs und so weiter. Was aber komplett vergessen geht, sind die Superhelden, die so Geschichten überhaupt erst möglich machen. Jetzt konkret in unserem Fall waren das all oder sind das auch immer noch all die Menschen in Konzernen, die ein Risiko eingehen, indem dass sie die Türe aufmachen für einen neuen Player. In unserem Fall sogar mit so junge Gründer und junges Team und ja, man weiß danach nicht so genau und so, und die haben es jetzt halt noch nicht 100 Mal gemacht, sondern ja, erst ein paar Mal. Aber das sind Leute, die eigentlich wirklich ein Risiko eingehen, weil ich hatte zu Beginn zumindest ja nichts zu verlieren. Ich musste einfach machen. Aber Leute, die die Tür aufmachen, die haben was zu verlieren. Ich glaube, die verdienen viel mehr Anerkennung. Das sind meine Superhelden.
Schön. Seem wurde ja 2020 gegründet. Eine ziemlich harte Zeit, glaube ich, auch für eine Gründung. Ich habe lange nicht genau verstanden, das muss ich ehrlich sagen, was ihr genau macht. Mittlerweile verstehe ich das sehr, sehr gut, auch gerade nochmal mit unserem Vorgespräch. Erklär doch mal, was macht Seem genau und was war auch die Gründungsidee, wo ihr gesagt habt, hey, das Produkt, die Lösung, die fehlt momentan am Markt?
Der Gedanke hinter Seem ist, dass junge Menschen mitarbeiten, wenn es darum geht, junge Zielgruppen zu erreichen. Und die Geschichte ist so, dass wir damals, jetzt vor 5 Jahren, wurden wir selber viel gefragt, ey, was glaubst denn du, wie sehen Junge das, werden das kaufen, sollen wir hier investieren, kannst du mal ein Instagram-Magazin machen, damit wir junge Leserinnen und Leser gewinnen, so in die Richtung. Wir waren damals 19 und 23 Jahre alt und haben gleichzeitig Kampagnen gesehen, Produkte gesehen, die ganz klar auf uns und unsere Altersgruppe gerichtet waren, aber die haben nicht funktioniert und haben uns gefragt, ja, wie passiert das? Und da haben wir begonnen, in Konzerne reinzuschauen, um zu verstehen, wie kommt das zustande, und haben festgestellt, dass die Zielgruppe so 14 bis 30 oder 14 bis 25 ist eigentlich sehr relevant für viele Unternehmen, aber am Tisch sitzt niemand, der mitreden kann, unter 30, wenn es darum geht, die Produkte zu entwickeln, die Kampagnen zu gestalten. Und wir wussten so, das muss man ändern.
Die junge Generation, die Generation Z oder auch Alpha, die löst ja immer wieder auch Kontroversen aus. Also so die Vorurteile, die jung sind faul, die sitzen nur am Handy, die fordern viel und leisten nichts. Wie nimmst du die junge Generation wahr und mit welchen Vorurteilen möchtest du vielleicht auch aufräumen?
Ich glaube, ganz grundsätzlich muss man sich bewusst sein, dass junge Menschen immer anders sind. Und sie waren auch immer anders und sie werden auch immer anders sein. Und das ist das Spannende dran, denn wenn man schaut, was die jungen Menschen heute machen, dann ist das wie ein Blick in die Kristallkugel, weil man sieht, wo sich die Dinge hinbewegen. Wo gehen die Kunden der Zukunft hin? Wo gehen die Mitarbeitenden der Zukunft hin? Was ist denen vielleicht wichtig, was mir nicht wichtig war? Was verstehen die nicht mehr oder was verstehe ich nicht mehr, was für die selbstverständlich ist? Und vom Beginn weg der Fokus, das ist das, was wir machen. Und ehrlich gesagt, da gibt es so viele Vorurteile in positive und in negative Richtungen. Da sitzen wir lange hier, bis die alle aufgeräumt sind. Aber als Beispiel, ich hatte gerade heute ein Gespräch mit einem CEO von einem sehr großen Retailer und der war total überrascht, als ich ihm unsere Studien gezeigt habe, die abgestützt sind, mit YouGov durchgeführt, wo du halt siehst, dass das Physische, also wenn du junge Menschen, auch die Gen Z, kauft lieber physisch ein als online. Der Online-Anteil wächst zwar stark jetzt gegen jung hin, aber trotzdem im Direktvergleich ist das physische Einkaufserlebnis immer noch stärker.
Wie geht man sowas an konkret? Also welche Lösung bietet ihr jetzt für so eine Frage?
Gut, das ist keine Frage, sondern es ist eher ein Potenzial, weil der spezifische Kunde, der hat Retail-Netzwerk.
Ja.
Und da sagen wir, schau mal, du hast was, das reine Online-Player zum Beispiel nicht bringen können. Die haben dafür andere Stärken dann zum Beispiel. Und wie kannst du jetzt diese Stärke einsetzen, optimal, um mehr junge Menschen in deine Läden zu locken oder deine Läden zu bringen und dort zu Kunden zu konvertieren? Und das ist dann jetzt zum Beispiel in diesem Fall die Fragestellung, also wie baust du eigentlich so ein Omnichannel-Modell auf, das ja operativ bereits umgesetzt ist jetzt vom Kunden, aber was hast du da für Hebel, wenn es spezifisch um die junge Generation geht, die du aktuell noch nicht geschalten hast?
Ich würde gerne mal einen Blick auf euch zwei Gründerinnen richten, also auf Jael und dich. Es ist ja so, dass ihr in der Kommunikation immer wieder auch provoziert, laut seid und dadurch ja auch Kontroversen entstehen. Und neben all den großen Unternehmen, die ihr aktuell begleiten dürft und den Erfolgen, die ihr feiert, die man ja auch medial verfolgen kann, hat man immer wieder das Gefühl, vor allem auch in der Schweiz, man muss sich zu euch irgendwie positionieren. Ist es ganz klar Strategie oder seid ihr da manchmal auch ein Stück weit überrascht, mit welchen Feedbacks ihr da konfrontiert seid?
Also was wir machen, wenn ich fünf Jahre in die Zukunft schaue, was ist das Ziel? Das Ziel ist, dass du zurückschaust oder dass man zurückschaut und sagt, hey, Siem hat es geschafft, junge Menschen an den Tisch zu holen. Für das sind wir angetreten, für das sind wir auch heute hier. So, das ist unser Ziel. Und wenn es darum gehen würde, einfach das größtmögliche Business aufzubauen, dann wären wir sicher ruhiger. Aber wir haben ein aktivistisches Ziel auch dahinter. Wir wollen was verändern. Und für Veränderung, so das gibt immer Reibung. Weil logischerweise gibt es Leute, die nicht unserer Meinung sind oder nicht von Beginn weg überzeugt waren von dem, was wir machen. Aber das wird auch immer leiser und die Zustimmung wird immer lauter. Und ich glaube, auch zu Beginn darf man auch nie vergessen, man hört immer die Kritik laut und das andere halt irgendwie weniger. Aber wir wurden eigentlich von Beginn weg mit sehr offenen Armen empfangen in der Wirtschaft und zwar durchs ganze Band durch, was mich ehrlich gesagt sogar überrascht hat.
Mhm. Was war denn da so der erste große Erfolg, den ihr feiern durftet nach eurer Gründung, wo ihr gemerkt habt, hey, die Art der Kommunikation, das hilft uns wirklich, Business zu machen?
Ich glaube, das ist sogar eher jetzt rückblickend auch verrückt, was wir da aufbauen konnten, weil wir wussten ja gar nicht, was wir alles nicht haben. Wir wussten damals, uns war nicht bewusst, dass du irgendwie im B2B-Kontext 50% des Businesses in der Regel über Kontakte läuft und wir absolut keine Kontakte haben. Uns war nicht bewusst, dass wir konnten die Leute nicht mal zum Mittagessen einladen zu dem Zeitpunkt, um Business zu machen. Das war einfach, ja, far off. Und deshalb haben wir Content gemacht, weil das war für uns kostenlos und konnten wir gut. Und wenn ich jetzt schaue, was das alles ausgelöst hat, ist verrückt. Ich glaube, etwas, wo ich glaube, zum ersten Mal richtig bewusst wurde, wir haben im Februar 2020 gegründet und im November 2020 waren wir auf der Forbes 30 Under 30 Liste. Da war ich noch im Studium und das war schon heftig. So kurz danach, eigentlich so in die Geschäftswelt per se so irgendwie einzutreten.
Ja. Was war denn so der erste Kunde, den ihr dann auch für euch gewinnen konntet, wo ihr gemerkt habt, hey, ich glaube, das funktioniert wirklich, was wir uns da überlegt haben?
Ja gut, der erste Kunde, den wir, es war ein großes Bauunternehmen.
Also wenn du darüber sprechen darfst.
Ja, ja, gell, nee, aber klar. Also der erste Kunde war Valo Badginger. Valo heißt die Firma. Ja. Das war also der erste richtige Kunde. Das war aber noch eben, das war damals noch was ganz anderes. Da haben wir versucht herauszufinden, was wir eigentlich machen. Wir haben eigentlich damals schon sehr so Building in Public gemacht. Wir hatten eine Idee. Die Idee, dass junge Menschen mitreden sollten, wenn es um junge Menschen geht. Und wir haben eigentlich die Idee kommuniziert und geschaut, was kommt zurück. Und haben immer alles kommuniziert, was wir auch gemacht haben und uns so am Markt entlang entwickelt. Und ich glaube, was da spannend war, dass wir dachten damals, als wir rausgegangen sind, da werden alle kommen und sagen, ja, hilf uns, junge Kunden und Kunden zu gewinnen, weil Return Investment, oder? Aber zum Beispiel Valo war gerade, das war der HR-Chef damals. Also wir hatten von Beginn weg auch direkt richtig viele HR-Anfragen. In der Schweiz war das sehr früh, in Deutschland kam das 2-3 Jahre nachgelagert, wo das auch richtig laut wurde in die Richtung. Aber das war auf jeden Fall super spannend. Und ich glaube dann, ja, ich meine, jedes nächste Projekt in dem Status von der Gründung ist eigentlich wow, passiert das wirklich? Und das hast du, das, heute ist das natürlich nicht mehr gleich, aber auch heute, wenn wir gewinnen im Moment auch Projekte, wo ich denke, so, oh mein Gott, das hätte ich nie für möglich gehalten.
Lass uns nochmal so einen Blick nach oben richten, das größere Ganze auch nochmal. Also Fakt ist, wir haben einen Arbeitskräftemangel zukünftig. Ich glaube, das hat der Letzte auch verstanden, dass der kommt, dass er existiert. Hast du da noch ein paar Zahlen für uns? Ihr macht ja auch ganz, ganz viele Studien, ein White Paper, wo das Ganze auch nochmal unterstreicht, dass das wirklich so ist. Auch gerade für die Schweiz beispielsweise.
Ich meine, das Schöne ist, dass man da nicht mal groß diskutieren muss, weil es ist einfach reine Statistik. Ja. Und das hat man auch schon vor ein paar Jahren gesehen. Das wurde irgendwie auch einfach ausgeblendet. Aber im Prinzip, die Zahl, die man einfach kennen muss, ist, also sind zwei Zahlen, die man kennen muss. Die eine Zahl ist, dass in den nächsten 10 Jahren 30% mehr Arbeitskräfte in Rente gehen werden, als neu in den Arbeitsmarkt eintreten. Und das hat seit 2020 begonnen in der Schweiz. Also, dass du da ein Arbeitskräftedefizit hast. Und die zweite Zahl, die man kennen muss, ist, wie das im eigenen Unternehmen ausschaut. Also wie viele werden in den nächsten Jahren pensioniert und wie sieht's aus bei Incomings und wie lange bleiben die? Und wenn man die Zahlen kennt, dann weiß man, okay, beim eigenen Unternehmen, so steht's um uns. Das ist, was wir nachrekrutieren müssen, aber auch das Wissen, die Kultur, die transferiert werden muss und in welchem Markt bewegen wir uns, weil mit jedem Monat wird's ja schwieriger, Leute zu rekrutieren, weil es immer weniger werden.
Ja. Aber jetzt wird es ja spannend, oder? Also wir haben jetzt 30% weniger Fachkräfte, die uns schlichtweg fehlen. Und ich bin jetzt Unternehmerin, Unternehmer, höre hier gerade zu. Schlaf heute Nacht vielleicht auch schlecht, wenn ich das höre. Was mache ich jetzt genau? Also die Frage, die jetzt ja irgendwie auf dem Tisch liegt, ist, wie geht's jetzt weiter? Also was muss ich tun, um diese junge Generation für mich zu gewinnen?
Ich glaube, es geht sogar noch eins weiter. Du hast noch eine weitere Komponente, die es schwierig macht. Und zwar, wie sich alle vergleichen. Also man kennt das aus dem Social Media Kontext. Also der hat die Schuhe, ich will ja auch, die geht da in die Ferien, ich will auch dahin. Also das aus dem Konsum kennt man es gut. Das kommt jetzt auch ins Arbeitsleben, weil die gleichen Leute, die halt damals irgendwie jung waren und ja, eingekauft haben, die beginnen jetzt relevant zu werden als Arbeitskräfte. Und die vergleichen sich, die sehen halt auf Instagram, auf LinkedIn, auf TikTok, wie es bei anderen ausschaut, was da möglich ist. Und sind so, ich will das auch haben. Das heißt, die Konkurrenz, die man als Unternehmen hat, ist nicht mal nur in der gleichen Branche, die ist weiter. Die Alternativen sind auch nach breiter geworden sozusagen. Von dem her muss man sich bewusst sein, okay, das ist nicht ganz einfach, kommt natürlich auch total auf die Branche davon, in der man sich bewegt. Und ich glaube, das, was man tun muss, ist handeln. Mal in einem allerersten Schritt, und das machen schon nur sehr wenige, aber man muss auf jeden Fall handeln, man muss jetzt voranschreiten und ein attraktiver Arbeitgeber werden, und das beginnt von der Struktur, also wie die Arbeit gedacht wird, wie das Office gedacht wird oder die Arbeitsumgebung gedacht wird, wie die Interaktion mit den Mitarbeitern gedacht wird, wie die Kultur gedacht wird, Führungskultur. Ich glaube, Wissenstransfer ist ein Riesenthema von alt zu jung und von jung zu alt in beide Richtungen. Da ist Reverse Mentoring sicher was super Spannendes, das man sich anschauen sollte. Also das, die ganze Bandbreite, es gibt einfach sehr viel zu tun, ganz grundsätzlich.
Ja. Wie lebt ihr das selber? Also was macht ihr, dass ihr als attraktive Arbeitgeberin wahrgenommen werdet?
Für uns ist es super relevant, attraktiv zu sein, weil es liegt in der Natur unserer Arbeit, dass wir die besten jungen Leute brauchen, die es gibt. Und zwar, weil wir arbeiten mit Konzernen, da hast du eh schon einen sehr hohen Anspruch an die Professionalität. Gleichzeitig, ich bin mit 28 Jahren der Älteste in unserem Team, das Durchschnittsalter liegt mir bei 23. Und weil wir so jung sind, müssen wir uns in der Regel auch doppelt beweisen, weil es wird ja fast erwartet, dass wir es nicht auf die Reihe bekommen, sozusagen. Und dann ist es auch unser Anspruch, da nicht nur 100% abzuholen, sondern wirklich noch mit Stern. Und das machen wir auch, das messen wir auch. Und da war klar, okay, wenn du die Besten willst, dann musst du auch das Beste bieten. Und das beginnt bei uns, dass wir unfassbar spannende Jobs bieten, und zwar die Jobs, die wir uns selber immer gewünscht hätten für uns selbst. Dass wir Karrierewege bieten innerhalb vom Unternehmen, die interessant sind, dass wir Freiheiten bieten, dass wir super coole Office Spaces haben in der ganzen Schweiz, inklusive Prime Tower im Herzen von Zürich, dass wir Workations machen, zuletzt in New York. Letztes Jahr waren wir 2 Wochen in Kapstadt mit dem ganzen Team. Also wir investieren da unfassbar viel rein, Möglichkeiten aufmachen, aber Wertschätzung ist zum Schluss der wichtigste Hebel, auch innerhalb vom Team. Ich glaube, da ein wertschätzendes Umfeld zu schaffen, aber beschäftigt uns jeden Tag.
Das hast du ja vorher gesagt, attraktive Büros. Ja. Da muss ich ja fast reinschießen. Wie sieht denn euer Büro aus? Was habt ihr für ein Konzept?
Ja, also wir sind jetzt, vielleicht noch zur History, weil ich nehme an, die Leute, die hier zuhören, die sind auch an Büros interessiert. Ja. Und ich glaube, spannend ist bei uns, wir hatten lange keins. Wir waren eine Remote-Only-Firma. Ich waren damals auch in Portugal hauptsächlich unterwegs. Fanden es auch nicht nötig, ein Office zu haben, weil auch Covid. Und dann war es auch irgendwie, ja, fanden wir gut, kein Office zu haben. Und bei uns waren es tatsächlich die Mitarbeitenden, die ein Office eingefordert haben. Also wir hätten bis heute wahrscheinlich keins gehabt, wenn da nicht plötzlich Stimmen laut geworden wären von, hey, wir wollen Office. Und sogar mit der Drohung, maybe gehen wir, wenn wir keines haben sozusagen. Und da war klar, okay, wir müssen das bieten. Und haben es getestet, waren einen Monat in einem Hotel, wo wir so ein Office-Setting getestet haben. Dann waren wir in der Zwischennutzung. Ein Jahr, auch nochmals Test, auch was wir genau brauchen und so. Und jetzt seit, ich würde sagen, so einem Jahr sind wir bei FlexOffice. Und das ist eigentlich ein Office-Konzept, weil was wir gesehen haben, was wir brauchen, ist, wir sind etwa 30 Leute, aber die sind nie alle gleichzeitig im Office. Die sind in der ganzen Schweiz verteilt bis nach Deutschland und was wir eigentlich, und unsere Kunden ebenso. Und was wir brauchen, sind attraktive, zentral gelegene, gut angeschlossene Büroräume, wo wir unseren eigenen Space haben. Also wir haben ein abgeschlossenes Office, aber gleichzeitig eben zum Beispiel, wir haben Meetingräume dann in der ganzen Schweiz, die wir benutzen können. Wir haben eine Infrastruktur von der besten Kaffeemaschine, die man sich vorstellen kann, bis hin zu After-Work-Drinks, also alles Mögliche. Aber das Spannende ist wirklich ein Office-Konzept. Also es ist nicht mehr eine Bürofläche, es ist ein Konzept und das funktioniert für uns super gut.
Und was war das Feedback, wieso die gesagt haben, wir wollen ein Büro? Was waren die Gründe?
Also der Trigger war auf jeden Fall, dass wir zuvor hauptsächlich Leute hatten, die Teilzeit bei uns gearbeitet haben und dann waren es halt einige Vollzeitmitarbeitende und die hatten halt keine Lust, von jeden Tag von zu Hause aus zu arbeiten und irgendwie niemanden zu sehen, also sozial hat gefehlt. Und Jal und ich zum Beispiel waren halt immer zusammen, das hatten wir in dem Sinne wieder nicht das Problem. Das war, glaube ich, der Haupttrigger. Und das andere war dann aber schon auch eben mit Kunden, also die zu treffen, Workshops zu machen. Wir sind auch allgemein sehr stark gewachsen. Ja, da war es dann einfach nötig, ein Office zu haben. Und genau, wir waren wie nicht so happy, weil, ja, was machst du, wenn du, brauchst du jetzt ein Office für 30 Leute, aber dann sind nur 2 Tage die Woche wirklich Leute da und das muss ja top sein. Und gleichzeitig, dann steht es leer. Es war einfach schwierig. Wir wollten aber auch kein Coworking Space. Das war auch nicht das Richtige für uns, weil wir sind eine Beratungsfirma. Wir haben mit ganz vielen Kunden NDAs. Wir brauchen Privacy. Also, da waren auch viele Themen offen. Und für mich, ich bin in Zürich aufgewachsen. Ich hab dann ein Vision Board gemacht und da hat das Prime Tower drauf. Und ja, irgendwie hat das Schicksal zugehört und irgendwie eine Intro ist irgendwie stattgefunden zu FlexOffice, zum Gründer und Inhaber Andreas. Und ja, von da hat es einfach super gepasst und wir sind auch mega happy.
Sehr cool. Schöne Geschichte. Ja. Es ist ja in der Praxis so, man kann ja nicht nur für eine Generation ein Büro bauen, sondern man hat ja unterschiedliche Generationen auch in einem Unternehmen mit unterschiedlichen Kompetenzen und Fähigkeiten. Versteht ihr euch in euren Projekten auch als Brückenbauer in die unterschiedlichen Generationen, dass die wieder miteinander sprechen? Oder sagt ihr, nee, unser Fokus, unsere Kompetenz liegt wirklich auf den jungen Generationen?
Also wir machen das eigentlich was wir von Beginn weg gemacht haben und jetzt extrem verstärkt haben, ist junge Talente aus dem Unternehmen in unsere Projekte mit einzubeziehen, dass eigentlich wirklich die Jungen schon von den Konzernen da dabei sind, aber jetzt auch generationenübergreifend. Und ich glaube, etwas zum Spannendsten, an dem wir aktuell arbeiten, ist ein internes Reverse Mentoring System. Das heißt, dass junge Leute und erfahrene Mitarbeitende sich austauschen und voneinander lernen und dass das intern at scale abgebildet werden kann. Und das ist eigentlich der Inbegriff von, dass du Brücken baust, weil man einfach sieht, wenn Menschen zusammenkommen auf einer menschlichen Ebene, das muss halt zuerst passieren, damit dann der Kultur- und der Wissenstransfer und die Innovation stattfinden kann. Und das ist aktuell eines unserer, ich würde sagen, wichtigsten Fokusthemen, die wir uns beschäftigen.
Was die Leute immer auch interessiert ist, wie machen das andere? Was machen andere? Hast du da vielleicht eine schöne Erfolgsgeschichte von einem Kundenprojekt, wo du sagst, hey, mit der Fragestellung, mit dem Thema haben wir angefangen und mit den Kennzahlen können wir jetzt nachweisen, dass unser Input oder unser Impact wirklich auch was gebracht hat?
Ich glaube, ein super spannendes Projekt, was ich auch erzählen kann, ist zum Beispiel bei Porsche Deutschland. Da ging es darum, junge Frauen zu rekrutieren mit Tech-Hintergrund. Und also Porsche ist ein extrem attraktiver Arbeitgeber, aber auch mit sehr, sehr hohen Anforderungen. Das heißt, Top-Uni, Top-Abschluss, Top-Alles, klar. Und was der Ansatz, den wir da zusammen entwickelt haben, Porsche mit uns zusammen, ist eigentlich okay, das, was am meisten überzeugt, ist eigentlich, wenn du so den Spirit spürst von Menschen. Und das Beste, wie du das machen kannst, ist, hol die Menschen doch zu dir ins Office oder in die Produktion. Und wir haben da so eine große Kampagne aufgesetzt über LinkedIn. Und dann wirklich mit 20 jungen Frauen sind wir da, waren wir da bei Porsche. Und das war extrem erfolgreich. 65% wurden da angestellt von den Teilnehmerinnen. Plus hattest du noch relevante Employer Branding Effekte mit dem ganzen Content, der da raus ist. Aber da war die Zauberformel halt wirklich so, die 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitenden von Porsche, die Talents da kennenlernen durften. Mhm. Weil nichts spricht mehr für einen Arbeitgeber als die Menschen, die schon da arbeiten. Mhm. Und das hat überzeugt. Deshalb auch diese Zahlen.
Jetzt ist es natürlich schon so, ich meine, Porsche hat natürlich schon eine extrem starke Brand und jeder wünscht sich wahrscheinlich, vielleicht bin auch nur ich das, mal bei Porsche zu arbeiten, mal in Porsche zu fahren, wie auch immer. Was ist jetzt aber, wenn ich ein Vakuumpumpenhersteller in Graubünden bin und an einem ganz anderen Punkt anfange? Was sind da so die Hebel? Habt ihr da auch vielleicht kleinere Unternehmen schon begleiten dürfen, die weniger Strahlkraft haben, die trotzdem vielleicht extrem erfolgreich sind, aber weniger eine starke Brand haben im Hintergrund? Was war da so eine Geschichte, die du vielleicht teilen kannst?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, man muss immer im Funnel schauen, oder? Das sind so Awareness-Themen zum Teil, ja, wenn du eben unbekannt bist. Wir haben schon oft auf so Consideration-Ebene zu tun und Conversion, also jetzt bei Porsche war es Consideration von jungen Frauen mit diesem spezifischen Profil. Das ist schon auch die schwierigste Zielgruppe, die man sich aussuchen kann. Oder zum Beispiel ein anderer Kunde in dem Bereich ist Dosenbach.
Ja.
Geht auch in die Richtung, weiß man auch, oder Retail-Mitarbeiter ist nicht ganz einfach zu finden, wo wir spannende Aktivierungen jetzt gemacht haben. Mit ihnen arbeiten wir jetzt auch schon seit 3 Jahren. Und wir haben aber auch Kunden, die überhaupt gar kein so Brand auf Mitarbeitende haben, also wo es wirklich um die Awareness geht. Und das ist natürlich da auch spannend, was man heute für Möglichkeiten hat, weil logischerweise auf junge Zielgruppen, also die Anzeige in der Zeitung lohnt sich wahrscheinlich nicht und sogar an der Bushaltestelle sind die Leute, also die Jungen zumindest am Bildschirm, lohnt sich jetzt auch nicht, aber es gibt halt neue Kanäle, insbesondere TikTok, die unfassbar kosteneffizient sind, wo man wirklich viel rausholen kann. Und zum Beispiel ein cooles Beispiel, das man glaube ich nicht so kennt, was wir machen, ist der Maler-Gipser-Verband, wo es wirklich darum geht, okay, wie gewinnst du Malerinnen und Maler, Gipserinnen und Gipser? Und halt als Verband, das ist immer nur eine Firma, ist der ganze Verband, wo wir aber sehen, jetzt auch mit ihnen am Berufsmessen sind und so, das funktioniert sehr, sehr gut und das hat jetzt viel im Awareness-Bereich, wer wird da gearbeitet.
Ja, jetzt spricht ja momentan alles von künstlicher Intelligenz. Wir machen, glaube ich, wöchentlich Sprünge mit neuen Tools, neuen Möglichkeiten. Was sind da aus deiner Sicht spannende Tools oder spannende Opportunitäten zukünftig, um auch dort in die Kommunikation zu gehen, junge Generationen auch anzusprechen, Attraktivität zu steigern? Habt ihr da erste Cases oder erste Testläufe?
Ich glaube grundsätzlich, was man sicher im Blick behalten sollte, ist halt, dass diese KI-Chatbots, dass die sehr viel von der Arbeit übernehmen, die man früher selber machen musste. Also jetzt ganz konkret bei der Jobsuche, glaube ich jetzt nicht super stark an Marktplätze in Zukunft, weil wieso sollte ich mir selber noch die Mühe machen, da alles durchzuscrollen und den passenden Job zu finden? Das wird wahrscheinlich ein AI-Agent sein, der das für mich macht. Und da kommt es halt dann aus Unternehmenssicht drauf an, dass man da irgendwie relevant gerankt wird und so. Das ist sicher so eine Ebene. Aber das Zweite, was ich da aber fast relevanter finde, ist, jedes Unternehmen muss ja lernen, mit AI-Agents umzugehen. Ich glaube, da hat man mit jungen Talenten eine Chance, eine spannende. Kam auch kürzlich eine Studie raus, Statista hat sie verbreitet, wo die halt zeigt, dass die Nutzung von ChatGPT ist bei Gen Z rund 9-mal höher als bei Boomers, also ab 55, glaube ich. Mhm. Und das ist natürlich ein sehr großer Unterschied. Und auch sonst sind sie dort deutlich voraus, also auch Gen X, Millennials und so, nicht ganz so stark, aber trotzdem. Und ich glaube, da ist natürlich super spannend, dass man jetzt in zum Beispiel so einem Reverse-Mentoring-Setting, und das haben wir in unserem System auch so eingebaut, dass es eigentlich auch darum geht, das ganze Unternehmen fit zu machen für eine digitale Transformation, was natürlich auch bedeutet, fit zu machen im Umgang mit Chat, also AI-Agents.
Jetzt wird ja die junge Generation auch irgendwann älter und du gehst ja jetzt auch mehr oder weniger steil auf die 30 zu. Das heißt, euer Dienstleistungsportfolio wird sich ja irgendwann verändern oder vielleicht verstehst du ja auch die junge Generation irgendwann gar nicht mehr. Wie wird sich Siem verändern? Was sind Dienstleistungen und Antworten, die ihr in Zukunft haben möchtet?
einer meiner Mentoren, die ich alle sehr, sehr schätze und die mir unfassbar viel geholfen hat mit ihrer Erfahrung, hat mit ihm habe ich letztens auch über das gesprochen. Der hat was gesagt, jetzt bringt es mich auf den Punkt. Und zwar die Projekte, die wir vor 5 Jahren gemacht haben, die machen wir heute ja so nicht mehr. Und es wäre auch nicht authentisch, wenn wir sie machen würden. Aber wir haben es auch massiv weiterentwickelt. Also logischerweise machen wir die nicht mehr. Und genauso wird es in 5 Jahren sein. Ich glaube, die Komplexität mit dem, was wir uns befassen, was wir auch machen dürfen, das ist halt komplett was anderes als noch vor ein paar Jahren. Und da, wo wir uns hinbewegen, ist, wenn es um die Verjüngung geht, also um die Transformation von Unternehmen, die halt wirklich jetzt handeln müssen oder handeln wollen, um auf Kundenseite den Kundenstamm zu verjüngen, aber eben auch, wenn es darum geht, da zu reagieren bei den Mitarbeitenden. Und von dem her brauchen wir sicher erfahrene Leute, die haben wir aktuell eben in so, ich sag mal, Advisory-Rollen bei uns schon an der Hand, auf jeden Fall. Wir haben es im Team abgebildet, aber nicht. Und zwar, weil wir da eben auf das Wissen setzen, auf das intuitive Verständnis für die junge Generation und da uns auch weiterhin zum Ziel setzen werden, die smartesten jungen Menschen bei uns zu heilen, die es gibt. Und das beginnt halt 16, 17 und in dem Sinne wird das Durchschnittsalter wahrscheinlich auch relativ ähnlich bleiben.
Habt ihr da so eine Grenze im Recruiting, wo ihr sagt, die Person darf nicht älter sein als?
Nein, so nicht. Aber ich meine, der Punkt ist, wenn es darum geht, junge Menschen zu verstehen, hast du es schon schwierig, so wenn du im Direktvergleich bist mit einer sehr jungen Person, wenn du selber nicht bist. Ich glaube, es zieht auch, ehrlich gesagt, halt auch junge Leute an, was wir machen. Also die Struktur ist ja auch sehr aufgewandt. Also von dem her, ja, weniger, ich glaube, in anderen Rollen, also zum Beispiel unser Treuhänder, also der ist jetzt auch nicht mega alt so, aber der ist auf jeden Fall älter als wir. Und wir setzen da auch auf viel Erfahrung. Eben Gleiches bei Advisern, bei Mentoren, Mentorinnen. Das ist super wichtig für uns. Aber ich sage, und im operativen Teil kann das theoretisch kommen. Aber ich glaube, was bei uns schon auch eben wichtig ist, nochmal zurück zu diesem aktivistischen Gedanken, unser Team kann das. Unser Team kann unfassbar viel. Wenn man jungen Menschen zutraut und sie auch an der Hand nimmt und vielleicht auch mal Fehler machen lässt, aber dann das Feedback gibt und beim zweiten Anlauf ist dann kein Problem mehr. Ich glaube, man wäre einfach so überrascht, was alles möglich ist. Und ehrlich gesagt wäre es eine Fassade, um mehr Vertrauen zu bekommen, wenn wir das ändern würden bei uns. Wir glauben dran, dass Kunden mit uns, wir kriegen auch die Feedbacks, die haben mit unserem Team zu tun. Die haut das weg, dass junge Leute sowas können. Und dann schenken sie auch ihren eigenen jungen Talenten mehr Vertrauen. Und das ist ein Feedback, das bekommen wir sowohl von Führungskräften, aber finde ich noch viel wichtiger, von den jungen Talenten in den Firmen, in denen wir arbeiten, dass sie sagen, hey, seit ihr da wart, hat sich was verändert. Und zwar, wir kriegen mehr Vertrauen. Und das ist ein Effekt, ich glaube, das ist unbezahlbar.
Und ist es auch eine Art Onboarding-Prozess, dass ihr vielleicht eine 16-jährige Person, 17-jährige Person eine gewisse Fähigkeit mitgebt? Und sagt, das ist die Professur, die es hier benötigt bei Seam? Oder haben die schon ganz, ganz viel digitale Tools, eine gewisse Professur, vielleicht auch aufgrund der Entwicklung schon hinter sich? Wo seht ihr da die Potenziale oder wo müsst ihr immer wieder schulen, wo ihr sagt, da haben die wirklich noch Lecks vielleicht?
Also wir suchen keine Leute mit Erfahrung. Ja. In dem Sinne, das ist nicht, was wir voraussetzen. Wir suchen Leadership Skill.
Ja.
Und Leadership Skill heißt für uns nicht, dass du andere Leute führen kannst, sondern dich selber. Und was wir suchen, ist eigentlich, sind Proof Points, dass du das kannst. Das kann sein, dass du irgendwie eben einen YouTube-Kanal aufgebaut hast, dass du deine eigene Modelinie rausgebracht hast von Anfang bis Ende, dass du einen Verein gegründet hast und dass du eine Schülerzeitung, also Eigeninitiative. Und wir glauben und wir sehen, dass wenn du das hast, dieses Gen sozusagen in dir drin, das ist einfach das Stärkste und da kannst du ganz viel daraus entwickeln. Und wir investieren viel in die Ausbildung von unseren Talenten. Daher bin ich auch froh, dass wir eine extrem starke Retention haben. Bis jetzt zumindest, auch erst 5 Jahre, aber wir investieren da sehr viel. Und ich bin auch überzeugt, dass man über Seam in 10 Jahren wird man so eine Art Seam-Mafia sehen. Also wird man sehen, okay, die Leute, die bei uns waren, die werden sehr, sehr gute Karrieren machen, weil ich glaube, das ist für junge Menschen mit diesen Fähigkeiten, glaube ich, ist die beste Ausbildung, die es aktuell gibt. Ich glaube, dass du dich irgendwo so schnell, so krass entwickeln kannst, eben unter anderem, weil du in so einem Umfeld bist, wo alle so sind, A, und B, weil du bei uns Verantwortung bekommst, die du nirgends sonst so bekommst, so früh.
Spannend. Ich möchte mal einen Blick in die Zukunft werfen und es wäre dann auch meine letzte Frage. Vielleicht nicht die nächsten 10 Jahre, aber sagen wir mal die nächsten 2 bis 3 Jahre. Wo geht die Reise für Siem hin?
Ich glaube, ganz grundsätzlich ist er immer mit Verzögerung. Also was wir aktuell machen, weiß auch irgendwie noch niemand sozusagen. Was man erwarten kann, ist das, was ich vorhin auch schon angetönt habe. Wir gehen in die sagen wir, Transformationsberatung. Sind wir jetzt schon drin? Wir machen schon, wir begleiten bereits erste Unternehmen bei der Verjüngung. Wir haben es auch schon jetzt gemacht. Ich sage mal, jetzt wird es einfach immer operativer. Wir übernehmen immer größere Teile von so einer Transformation. Und das ist das, was wir in 2 bis 3 Jahren noch viel mehr machen werden, weil ich sehe einfach, da können wir alle unsere Facetten, alle unsere Fähigkeiten einbringen. Und was ich dabei auch ganz wichtig finde zu betonen, allgemein zu unserer Arbeit, wir kommen nicht rein und sagen, oh, gib uns mal alles ab, wir wissen es eh besser, sondern wir arbeiten extrem nahe zusammen mit unseren Kundinnen und Kunden. Und was wir an den Tisch bringen, ist A, dass wir halt wirklich aus der Zielgruppe raus sind. Ich glaube, das ist der eine große, große, wichtige Hebel, den wir da haben. Aber B, dass wir seit 5 Jahren jeden Tag nichts anderes machen, als uns mit diesem Thema zu beschäftigen. Also mittlerweile haben wir ein compounded Wissen und Erfahrungsschatz, den gibt es so gar nicht, weil wir so viele Projekte in dem Bereich schon umsetzen durften. Und ich glaube eben auch da wichtig, die Palette von Kundinnen und Kunden, Kommunikation, aber bis hin Leadership, bis hin zu HR, Employer Branding, also es ist echt das ganze Spektrum. Und ich glaube, dieser 360-Grad-Blick auf ein spezifisches Thema, und zwar die Thema der transformativen Verjüngung von Firmen, ich glaube, das wird in 2 bis 3 Jahren extrem wichtig sein, weil ich da eine Welle kommen sehe von Firmen, die das durchmachen wollen oder eben auch müssen.
Spannend. Ich glaube, da gibt es noch einiges zu erzählen. Joe, vielen Dank für deine Zeit und für den spannenden Beitrag hier zur Premiere unseres Podcasts hier in der Work Factory. Ich glaube, alle haben verstanden, seid mutig, spricht mit der jungen Generation. Und ich glaube, für den Appell kann ich hier nochmal danken und wünsche dir alles Gute.
Danke, Janik.
Mach's gut. Ciao, ciao.